Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Und heute wollen wir über die Klimabewegung diskutieren, speziell die Zukunft der Klimabewegung. Die Ökostrom AG war sehr früh Unterstützerin der Klimabewegung, speziell der Jungen in Fridays for Future, als die dem Höhepunkt in 2019 wirklich große, impactreiche Demonstrationen gemacht haben, bei denen viele zugegen waren, junge, ältere, alle sozialen Gruppen, alle Altersschichten. Und das war sehr beeindruckend zu sehen. Jetzt ist mein Eindruck, dass in den letzten Jahren dieses Thema ein bisschen aus dem Fokus gerutscht ist, dass dort auch weniger Menschen teilnehmen, das Ganze nicht mehr so präsent ist in der Öffentlichkeit. Und das würde ich heute gerne diskutieren mit einer Vertreterin von Fridays for Future, nämlich Laila Kriechbaum. Herzlich willkommen, du bist Pressesprecherin von Fridays for Future. Schön, dass du da bist.
Ich bin die Laila Kriechbaum, ich bin seit einigen Jahren bei Fridays for Future in der Klimabewegung aktiv. Und mir ist wichtig, dass wir uns, gerade wenn wir uns als Klimabewegung manchmal fragen, wie es weitergehen kann, dabei auch die Hoffnung und die Perspektiven mit wieder ins Boot holen und zielgerichtet damit agieren können.
Schön, du hast gesagt, Laila, Hoffnung und Perspektiven wieder ins Boot holen, der Klimabewegung vielleicht neuen Schwung geben, sie anders interpretieren, das wollen wir heute diskutieren. Aber bevor wir dahin gehen, möchte ich dir drei einfache Fragen stellen zum Kennenlernen, dass wir einfach ein bisschen voneinander hören, wer wir sind. Wolltest du immer schon Klimaaktivistin werden?
Nein. Das ist eigentlich nicht aus einem Traumberuf entstanden, also es ist ja auch kein Beruf oder so, sondern vor allem aus einer Notwendigkeit. Ich glaube, was mir immer schon ein Anliegen war, ist, irgendwo Gerechtigkeit, Frieden, irgendwie gutes Zusammenleben, auch im Kleinen in der Familie und im Großen in der Gesellschaft. Und daraus hat sich dann die Notwendigkeit ergeben, wenn man sich die Krisen anschaut und gesehen zu haben, dass so wenig zugehört wird der Wissenschaft und dann eben uns jungen Menschen. Daraus hat sich dann ergeben, Klimaaktivistin zu sein und die Stimme laut zu machen.
Das ist gut. Solche Menschen braucht die Gesellschaft. Dieses Engagement ist so wichtig in der Demokratie. Was ist denn jetzt für dich die größte Herausforderung im Aktivismus für Klima, Umwelt und eine gerechte Gesellschaft?
Ich glaube, gerade stehen wir an einem schwierigen Punkt, weil wir eigentlich für das kämpfen, was Sicherheit für alle schaffen kann, was irgendwie ein gutes Leben für alle Menschen in Österreich sein kann, für Menschen global sein kann. Und dann wir in einem politischen Diskurs schauen, der gerade genau das Gegenteil macht, der irgendwo kriminalisiert, der Klimaaktivistinnen mobbt. Und das ist ein abstruses Spannungsfeld irgendwo. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, den Gegenwind, den man bekommt, dem entgegenzutreten und dann trotzdem wieder Hoffnung zu schöpfen und weiterzumachen.
Was bedeutet Klimaschutz für dich?
Klimaschutz bedeutet für mich sicherstellen, dass wir ein gutes Leben auf dieser Erde, auf diesem schönen Planeten, den wir haben, in diesem schönen Österreich, das wir haben, möglich machen. Und das auch für alle Menschen und nicht nur für die, die eben mit besonders günstigen Voraussetzungen in dieses Leben geboren werden, sondern eben auch die Menschen, die viele Herausforderungen begegnen.
Im ersten Block würde ich gerne mit dir diskutieren, wo steht eigentlich die Klimabewegung im Moment? Und da ist ja schon für mich eine Veränderung jetzt spürbar. Als wir die ersten Demonstrationen hatten, 2019, da waren wirklich unglaublich viele Menschen auf der Straße. Der ganze Ring war voll, 100.000 Menschen. Also das war wirklich schon sehr beeindruckend. Und jetzt im September, als ich war, da war es schon spürbar ausgedünnt. Also Schwarzenbergplatz waren, da hätten mehr Leute drauf gepasst. Wie hat sich die Klimaschutzbewegung in den letzten Jahren entwickelt und welchen Trend siehst du da gerade?
Also ich glaube, was du gerade beschreibst, die Beobachtung, das spüren wir natürlich irgendwo alle. Wir sind heute in einem anderen Diskurs als vor 5 Jahren. Ich glaube, ich würde es auf zweierlei Arten beantworten. Das eine ist, was ich wichtig finde, was nämlich ganz leicht passiert ist, dass man eben vergisst, was schon passiert ist, was irgendwie geschafft worden ist. Das, was 2019 passiert ist, war riesig, war auch so ursprünglich gar nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite natürlich hat sich verändert, hat sich die Bewegung verändert, sind nicht mehr die gleichen Zahlen auf der Straße. Wir sehen aber, dass wir natürlich auch irgendwo in die Breite gegangen sind, dass andere Menschen in anderen Orten als auf der Straße kämpfen. Aber auf der anderen Seite natürlich müssen wir uns da ganz ehrlich und auch irgendwo in den Spiegel gucken und sagen, es hat sich da was verändert, wir sind nicht mehr die gleichen Zahlen. Und da gibt es auch eine Beschreibung dafür, wenn man sich anguckt, irgendwie die Klimabewegung. Manuel Grebeniak beschreibt das in einem Buch, sehr spannend, er ist auch Klimaaktivist in Österreich, dass wir als Klimabewegung ein Ökosystem sind, das sich gerade im Winterschlaf befindet. Wir haben nicht mehr diesen Schwung, den wir vor 5 Jahren hatten. Und Winterschlaf bedeutet eben auch, dass man in die Reflexion geht. Okay, der Diskurs hat sich verändert, die politischen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Was bedeutet das für uns? Und da stehen wir jetzt gerade. Wir haben gerade im Hinblick auf die Wahlen natürlich irgendwo gewusst, das ist noch alles, was wir rausholen müssen wir jetzt noch geben. Und das mitten in dem Winter zu tun, ist schwierig. Das heißt, es sind da ganz viele Herausforderungen gestanden. Es hat ganz viel Energie für Menschen auch gekostet. Aber jetzt gilt es auch, das konkret zu reflektieren. Wo stehen wir jetzt und wie kann es weitergehen?
Aber glaubst du, dass es an euch oder uns, der Klimabewegung, liegt, dass wir jetzt tatsächlich im Winterschlaf sind oder dass einfach andere Themen übernommen haben? Also in den Diskussionen, die ich führe, im Privaten, im Beruflichen, da hat das Thema Migration komplett übernommen. Das ist genauso dominant, wie vor 3, 4 Jahren das Thema Klima war. Gibt es da jetzt auf einmal ein Konkurrenzthema, das euch zurücktritt?
Ja, es wird viel mehr über Migration gesprochen. Und ich glaube, eigentlich wäre in dem Moment der Schlüssel ja, dass man sagt, eigentlich hängen die Themen ohnehin zusammen. Und Klimaschutz hat an sich nicht an Bedeutung gewonnen. Ich meine, sozusagen rein real nicht, das wissen wir alle, aber auch im Bewusstsein von Menschen nicht. Wenn man sich Umfragen anschaut, dass quer durch alle Parteien Menschen eigentlich Klimaschutz wollen, aber die dringender andere Themen drängen sich spürbarer auf. Im Thema Migration ist auch zum Teil ganz bewusst eine Blase geschaffen worden, ein großes Gespenst irgendwie daher, also kreiert worden durch Sprache. Auf der anderen Seite Teuerung, die natürlich meine Geldbörse zuerst belastet, bevor es irgendwie die Hochwasser sind. Aber ich würde nicht sagen, dass sozusagen das eine Thema das andere verdrängt und es an uns liegt, dass wir es irgendwie gehen haben lassen oder dass wir nicht stark genug waren, sondern dass es eben ein natürlicher Prozess irgendwo ist, dass man sagt, irgendwie, wir gehen durch Phasen durch und andere Themen drängen sich auf. Wir sind jetzt gefragt, Themen wieder gut verknüpfen zu können.
Ich meine, mit einem, finde ich, hast du sehr recht und ist auch wichtig, immer wieder zu betonen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur wenig ist, sondern es war vorher enorm viel. Also es ist ja klar, unglaublich viel passiert. Und man muss ja auch sagen, die Grünen in der Regierung haben ja viel vorwärts gebracht. Also nicht alles ist gelungen, weil sie einen nicht besonders klima- und umweltaffinen Koalitionspartner hatten. Das ist einfach so. Aber es ist vieles gelungen. Und das war natürlich schon auch die Bewegung und die Kraft, die ihr im Hintergrund geschaffen habt, oder war eigentlich durchaus im Vordergrund. Aber ich glaube, es wäre nicht so viel in der Politik gelungen, wenn nicht so viele Menschen durch euch auf der Straße gewesen wären. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch mal zu sagen, ihr habt wahnsinnig viel geschafft. Also da ist echt was vorwärts gegangen. Interessant finde ich ja, dass ausgerechnet die Partei, die am stärksten und am lautesten gegen Migration auftritt, gleichzeitig am stärksten den Klimawandel leugnet. Und wenn man nur 1:1 zusammenzählt, dann weiß man, dass der Klimawandel enorme Migrationswellen auslösen wird. Also über den Punkt komme ich auch nicht hinüber, wie man diesen Zusammenhang nicht herstellen kann und dann Menschen doch Parteien wählen, die aktiv gegen Klimaschutz sind, weil das ist ein großer Schaden für unsere Gesellschaft.
Ja, das ist ein Absurdum. Ja.
Naja, die Politik ist so. Jetzt ist die Klimabewegung ja global, europäisch, aber auch österreichisch natürlich, auch regional. Spürst du da einen Unterschied auch in den Regionen? Tut sich da mehr, tut sich weniger? Ist draußen mehr vor Ort los oder ist das so ein Phänomen, das sich über alles zieht, dass da gerade ein bisschen Winterschlafsatmosphäre herrscht?
Die Winterschlafsatmosphäre spüre ich schon übergreifend über verschiedene Teile der Bewegung, aber auch wenn man jetzt über die österreichischen Grenzen hinausschaut, wenn man schaut, wie sich die Klimabewegung in anderen Teilen schwer tut, das beobachte ich schon da auch. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie jeweils die Themen im Kleinen von Region zu Region irgendwie behandelt werden, auch wenn es jetzt rein in irgendwie private Kontexte geht oder rein in Unternehmen. Da glaube ich, ist dann schon wieder ein bisschen was anderes, dass man sagt, so politisch großflächig tut man sich breit schwer. Wo dann die Themen im Kleinen arbeiten, intern, ich glaube, da passiert viel, was eben nicht auf der Straße spürbar ist, was in den Unternehmen an Umstellung passiert, was in Familien an Diskursen stattfindet.
Fehlt euch eigentlich eine Galionsfigur, wie es vielleicht die Luisa Neubauer in Deutschland ist? Fehlt die in Österreich?
Das ist eine Frage, die reflektiert werden muss. Ich glaube, so eine Rolle übernimmt bestimmte Aspekte, andere nicht. Wir haben uns in Österreich ganz bewusst auch dazu entschieden, eben kein einzelnes Gesicht zu haben, weil wir eben eine Breite sind. Wir lernen aber auch, dass es medial vor allem und wie Medien funktionieren, das lässt sich auch aus dem Idealismus nicht verändern, dass vieles leichter macht, wenn es eine Person gibt, die sehr klar für eine Bewegung spricht, wo man sehr genau weiß, welche Themen sie bringt, die sehr leicht dann auch in Diskurse irgendwie eingreifen kann, was wir in Österreich so auf eine Art und Weise momentan nicht haben und bewusst auch nicht haben. Aber wir da manchmal vielleicht auch die mediale Realität nicht ganz anerkennen wollten.
Die Lage ist ja eigentlich ziemlich klar, also zumindest für dich und für mich und für viele. Also sagen wir, wir sind ja in einer echten Krise und in einer ziemlichen Problemlage. Also wieder einmal war dieser August der wärmste in der Messgeschichte. Und die hat begonnen, das fand ich interessant, 1767. Da war Mozart 9 Jahre alt und hat Konzerte am Hof gegeben. So lange hat es keinen so warmen August gegeben. Wir haben in Wien in diesem Jahr 46 Nächte gehabt, in denen die Temperatur nicht unter 25 Grad gefallen ist. 46. Hat es auch noch nie gegeben. Und kurz darauf ein enormes Hochwasser, das Schäden gemacht hat in Milliardenhöhe, das Menschen ihre Häuser genommen hat, Menschen sind gestorben, Schäden unglaublich, die Weststrecke der ÖBB ist gesperrt auf Monate hinaus. Also die Zeichen sind ja ganz klar. Warum glaubst du, passiert in der Politik dann doch so wenig?
Ja, nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil in dem Moment, wo Häuser weggespült sind und sich ein Politiker hinstellt oder eine Politikerin und sagt, ja, keine Ahnung, ich möchte das Beste irgendwie für die Menschen und das Land, da ist es so, so klar, dass das nur geht mit Klimaschutz. Dass es immer noch funktioniert in unserer Gesellschaft, dass in keiner dieser Interviews während der Hochwasser die Klimakrise in einem Ausmaß, in einem notwendigen Ausmaß von VerantwortungsträgerInnen, von einem Bundeskanzler, von einer Landeshauptfrau benannt wurden, das ist schwer zu begreifen. Und das ist eine Frage, die auch gesellschaftlich diskutiert werden muss. Wie kann das sein, dass wir das zulassen, dass da nicht die Verantwortung übernommen wird?
Das ist jetzt so, wenn ich das in den letzten Tagen richtig verfolgt habe, ist ausgerechnet in den Hochwassergemeinden, die am stärksten betroffen worden sind und die eigentlich verstehen sollten, dass das aus mangelndem Klimaschutz kommt, genau da hat die Partei, die den Klimawandel aktiv leugnet, nämlich die FPÖ, die meisten Stimmen erzielt. Wie gibt es denn sowas?
Ich glaube, zum großen Teil ist es bequemer, und das ist ja auch ein Alltagsphänomen, bequemer wegzuschauen und so lange die Augen zu verschließen, bis das Problem richtig groß ist. Wir kennen das von Aufgaben, die super unangenehm sind und wo wir uns so lange davor drücken, sie anzuschauen. Und sie rutschen immer weiter runter auf der To-Do-Liste, obwohl sie eigentlich immer drängender werden. Und so ähnlich beobachte ich das jetzt momentan auch noch. In dem Fall nur ist halt das Problem schon richtig, richtig groß und gefährdet Existenzen und kostet Existenzen. Und da haben es in dem ersten Moment rechtspopulistische Kräfte auch sehr viel einfacher, weil sie eben keine Lösungen bieten, beziehungsweise einfache Antworten bieten, die erstmal leicht sind anzunehmen.
Aber nicht funktionieren
und uns enorm viel kosten und enorm viel Risiko damit einhergeht.
Jetzt hat Österreich ja kürzlich einen neuen Nationalrat gewählt und niemand weiß, wie das jetzt ausgehen wird, welche Regierung dann am Ende dann tatsächlich zustande kommen wird, ob eine zustande kommen wird. Wie schätzt du denn jetzt dieses Ergebnis der Wahl ein auf die Klimabewegung und auf Klima- und Umweltschutz?
Ja, ich glaube, uns wird jetzt gerade sehr, sehr klar, wie im Endeffekt alles, was die letzten Jahre geschafft wurde, nochmal auf dem Spiel steht. Alle kleinen Errungenschaften, die erreicht wurden, die, es ist nicht garantiert, dass es so weitergeht, beziehungsweise wenn wir uns ganz klar anschauen, wie die Prozentvergaben sind, wird es keine so eine Regierung geben, die die Kompetenz hat, so viel weiterzubringen, wie es jetzt in der Vergangenheit gegangen ist und erst recht nicht so viel weiterbringen kann und oder sich momentan dazu bereitstellt oder die Verantwortung übernimmt, wie es notwendig wird. Gerade wenn wir uns anschauen, die nächste Regierung, wenn sie so lange hält, ist 5 Jahre im Amt und wir haben, das ist bis 2029 und wir haben bis 2030 EU-Ziele, die wir erreichen müssen, sonst drohen uns enorme Kosten und Strafzahlungen. Ich sehe nicht, dass die Kompetenz da ist. Ich glaube, deswegen ist es besonders herausfordernd, sind wir als Zivilgesellschaft auch im Gesamten sehr klar die nächsten Jahre gefragt, alles, was geht, einzufordern, genau hinzuschauen, sehr klar auch nochmal Zusammenhänge darzustellen, zu diskutieren. Und also so ehrlich müssen wir sein, es wird wahnsinnig schwierig werden, den notwendigen oder auch annähernd notwendigen Klimaschutz durchzubringen, den wir brauchen, damit wir irgendwo Klimaziele und damit Sicherheit und Stabilität in einem Österreich möglich machen können.
Aber wie kriegen wir denn genug Traktion? Weil ich simplifiziere jetzt. Die zwei stärksten Parteien in der Wahl haben zusammen 55%. Und diese beiden Parteien sind entweder Parteien, denen Klimaschutz komplett egal ist oder die ihn aktiv behindern. Das heißt, wenn ich es simplifiziere, dann sind 55% der Menschen haben offensichtlich Parteien gewählt, denen Klimaschutz total egal ist. Das heißt, wir haben ja nur noch 45% der Menschen, mit denen wir aktiv sein können. Ist das zu simplistisch ausgedrückt?
Mhm. Ja, ich glaube, da passiert sozusagen der kleine Fehler von Parteien sind nicht gleich die WählerInnen, die es gewählt haben. Weil wenn wir die Umfragen anschauen, dann, das habe ich ja vorhin auch schon gemeint, sozusagen, in jeder Partei gibt es und auch in der FPÖ gibt es eine Mehrheit, die Klimaschutz eigentlich möchte, laut Umfragen. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die eigentlich Klimaschutz wollen, die wissen, wir brauchen es, als es sich zeigt in der Repräsentation von den Parteien. Heißt aber nicht, dass trotzdem sozusagen real im Parlament nicht Positionen sitzen, die kein Interesse an Klimaschutz haben. Da wird es noch mal mehr gefragt sein, uns zu überlegen, wie können wir das Interesse der Menschen sichtbar machen, an PolitikerInnen herantragen, an die Politik herantragen, obwohl sie eben im Parlament sitzen und denken, mit dem Programm, das sie aufgestellt haben, können sie einfach weiterhin blockieren, können sie weiterhin leugnen. Weil es zeigt sich, das wird sich nicht ausgehen. Und das ist auch nicht, was die Menschen eigentlich wollen. Dass sie trotzdem so gewählt haben, liegt an anderen Themen, die dominiert haben, was aber fatal ist natürlich fürs Thema, fürs Überleben auch in dem Fall.
Das ist gut, dass du meine simple These zerlegt hast, weil ich glaube, sie ist tatsächlich zu simpel. Aber Sorgen habe ich schon, dass einfach das Klimathema auch in der Politik keine Rolle spielt. Also wenn ich mir vor der Wahl oder nach der Wahl die Runden angehört habe, da war Klima kaum präsent.
Ja, dass eine Diskussion nach der anderen passieren kann, ohne dass zu Klimaschutz gefragt wird. Uns auch einfach als Seitenthema, als irgendwie Hobby von einer Partei abgetan werden kann, ist total fatal. Da muss man natürlich auch wieder sagen, das ist auch eine Medienverantwortung. Wenn wir, und wir wissen, und das ist ja schon lange, und es ist, wird mühsam, das zu wiederholen, dass es unsere größte Krise ist, und dass da natürlich auch Medien gefragt sind, gezielt Antworten von PolitikerInnen einzufordern. Das ist auch nicht in dem Ausmaß passiert, wie es notwendig wäre.
Naja, es ist ja jetzt eine Partei ganz stark geworden, die wollte die Kronenzeitung kaufen. Dann habe ich da wenig Hoffnung über die Medienlandschaft, zumindest in Teilen. Aber ja, die Medien sind extrem wichtig und sie sind in Österreich übrigens stark. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, dass da wirklich, dass wir da gesegnet sind mit sehr starken und unabhängigen Medien. Und das ist gut. Was wir übrigens auch schützen müssen, das ist auch nicht gesichert in einer neuen Regierung. dass das so bleibt. So, jetzt sind wir schon bei der Regierung. Jetzt nehmen wir mal an, irgendwann werden wir eine neue Regierung haben. Wann auch immer. Was sind eure Forderungen an eine neue Bundesregierung?
Also ich denke, die Grundlage muss erstmal sein, dass die kommende Regierung die Krise anerkennt, die richtigen Worte dafür findet, benennen kann, worum es hier geht, was auf dem Spiel steht, aber auch wie wir, und da bräuchte es eigentlich sehr gute Leadership Skills in der Klimakrise, die wir in der Vergangenheit viel zu wenig gesehen haben, Status quo anerkennen und dann Wege aufzeigen, wie wir aber in eine Lösung der Krise kommen, weil Menschen quer durch Österreich spüren ja, wie bedrohlich ist. Da ist ja auch ganz viel Angst und Blockade. Das heißt, erst einmal Grundlage benennen der Krise und aufzeigen der Lösungen und mutiges Vorangehen. Das ist die Grundforderung, was wir eigentlich brauchen. Und dann haben wir uns das Fridays for Future im Vorhinein von der Wahl sehr konkret angeschaut. Was sind denn Klimaschutzmaßnahmen, die auch in direkte Konsequenz ein besseres Leben für Menschen ermöglichen? Weil das ja oft die Herausforderung ist, dass die Maßnahmen sich erstmal anfühlen wie etwas, was im Weg steht, was noch on top mühsam dazukommt, aber eigentlich das Gegenteil ist. Weil Klimaschutz macht ein gutes Leben möglich. Und da haben wir einige konkrete Aspekte herausbegriffen. Das ist in einem Fall. Wir sehen, wir haben einerseits Städte, wo manchmal in manchen Weisen, zum Beispiel Mobilität, Klimaschutz möglich ist, einfach klimafreundlich zu leben. Auf dem Land fehlen Pläne dafür. Wir brauchen Konzepte für die ländlichen Regionen. Ich komme selber aus Tirol, etwas kleinere Stadt, wo man merkt, einfach wir brauchen die Mobilität, wir brauchen Konzepte dafür. Die müssen gemeinsam mit den Menschen ausgearbeitet werden. Das wäre Forderung Nummer eins. Dann haben wir im Sommer, stehen wir schon relativ gut da mit Solar. Im Winter sind wir immer noch abhängig von Fossilen. Das heißt, wir müssen da die Windkraft ausbauen. Oft in Österreich ist es auch eine Frage von, geben BürgermeisterInnen die Flächen frei. Da geht es auch um Wärmeenergie. Dann großes Thema, gerade auch aus junger Perspektive irgendwo, dass natürlich frage ich mich irgendwie in Zukunft, welchen Job werde ich machen. Es fehlen Möglichkeiten, sich in klimafreundliche Jobs einzubringen, um Teil von der Lösung zu sein. Und Jobs müssen der Klimakrise entsprechend angepasst werden. Auf dem Bau, unter der Hitze, gerade diesen Sommer haben wir es gespürt, da braucht es Schutzmaßnahmen für die Menschen im Bau. Das heißt, klimafitte Jobs wäre eine konkrete Forderung und etwas, was die kommende Regierung in den Plan umsetzen muss. Und so gibt es dann noch einige weitere so ganz konkrete Schritte, die in direkter Konsequenz das Leben besser machen und uns auf einen Zielpfad in ein klimaneutrales Österreich bringen.
Weißt du, worüber ich mich immer wundere? Weil du die Jobs ansprichst. Österreich könnte das größte Green-Tech-Land Europas sein. Wir haben wahnsinnig tolle Unternehmen, die das können. Und die sind dann organisiert in einer Institution, die nennt sich Wirtschaftskammer, und die blockiert alles, was mit Klimaschutz zu tun hat. Und dann gibt es noch einen Bundeskanzler, der hält jedes Jahr eine große Rede, heißt meistens Zukunftsrede. Dann redet er eine Stunde lang über die Vergangenheit. Und am Ende sagt er, wir sind ein Autoland, ich mache jetzt einen Dieselgipfel. Warum sagt dieser Bundeskanzler nicht, wir sind ein Land, in dem erneuerbare Hochtechnologie gebaut, entwickelt und gefertigt wird? Wir sind der Green Tech Cluster Europas. Ich verstehe es nicht.
Ich frage mich das auch. Ich glaube, er hat es noch nicht verstanden. Er hat nicht den Mut, die Schritte zu setzen. Und natürlich ist auch die Frage sozusagen, wem wird zugehört? Wird den Menschen zugehört oder werden fossilen Interessen? Und man muss sich ja dann schon mal fragen sozusagen, wer berät denn? Wer sitzt denn da im Hintergrund? Wer flüstert denn ein irgendwo auch? Welche Interessen werden wirklich vertreten? Und das sind, und bei einem Autogipfel ist es so glasklar, da werden fossile Interessen, die schon längst, also deren Ablaufdatum schon längst gesetzt ist, die werden da immer noch durchgedrückt, weil da mehr Geld dahinter steckt als von den einzelnen Menschen in Österreich.
Ja, so ist das leider. So ist das leider tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal die Zukunft an. Wie geht's mit euch weiter? Das will ich jetzt wissen. Ihr seid engagierte Leute. Und es ist gut, dass wir euch haben und dass wir mit euch auch diese Themen machen können. Und dass ihr uns mitzieht, wir euch vielleicht auch ein bisschen mitziehen oder unterstützen können. Aber jetzt haben wir eben so eine Situation, in der das Klimathema einfach nicht ganz im Vordergrund steht. Das sind einfach im Moment andere Themen, die die Menschen beschäftigen. Vor allem Migration, aber auch die Nachwirkungen der Inflationskrise, die einfach für viele Menschen nach wie vor hoch in ihrem Denken steht. Jetzt müssen wir ja schauen, wie kann die Klimabewegung da wieder ihren Platz finden. Jetzt war die Form des Aktivismus, die sehr stark jetzt von euch Jungen ausgegangen ist, waren Protest und Demonstrationen. Das ist einfach das Klassische, aber eben sehr gut gemacht und so, dass es weit über euch Junge hinausgereicht hat, eigentlich in alle Altersschichten und in alle Altersgruppen. Das war eigentlich unglaublich stark. Aber man muss jetzt überlegen, ist das die effektivste Form von Protest oder des Ausdrucks? Was habt ihr da für Ideen?
Straßenproteste haben meiner Meinung nach wie vor eine wichtige Rolle. Gerade auch, wie wir diesen September gespürt haben, das Zusammenkommen, das Spüren, wir sind nicht alleine. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Aspekte, die wir nach wie vor beibehalten müssen. Mir ist auch ganz klar, den politischen Druck, den wir damit am Anfang gemacht haben, den haben wir gerade nicht mehr. Jetzt braucht es in erster Linie mal Zusammenhalt in der Zivilgesellschaft, Zusammenrücken aus allen Bereichen, weil eben schon harte Zeiten auch drohen und sich ankündigen. Und dann wirfst du die große Frage auf, aber ich kann dir leider auch nur sagen, sie ist noch nicht beantwortet, wie konkret weitermachen. Es gibt ganz viele Formen. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, sein wird, was auch schon reflektiert wurde, was wir schon erkannt haben, zielgerichtet im Aktivismus sein. Mit jeder Aktion sehr klar benennen können, und wer ist denn der Gegner in dem Fall oder wo hängt es denn gerade, wer stellt sich gerade dagegen. Das wird, glaube ich, eine zentrale Aufgabe sein, ob man das dann mit mehr kleineren, mit gerichteten Aktionen macht, ob es mehr in eine Online-Form gehen muss, weil wir einfach auch wissen, gerade im Hinblick auf die Wahl im Vorhinein. Ich habe auch in den letzten Tagen mit Lehrpersonen, weil wir gemeinsam gearbeitet haben, sehr viel gesprochen. Zum Beispiel junge Menschen, wie viel, aber auch über die Generationen hinweg, wie viel sich auf TikTok informiert wird. Das ist ein riesiger Space, der viel zu lange außer Acht gelassen wurde. Aber eine Kraft hat sie nicht außer Acht gelassen, und das war die extreme Rechte.
Die haben die Wahl gewonnen auf TikTok.
Genau.
Und das anderen. Aber das ist genauso.
Genau.
Und die können das am besten. Ja.
Aber auch klimapolitisch und in einer Frage von sich organisieren, viel zu lange zu sehr außer Acht gelassen worden. Das heißt, das gilt auch zu evaluieren. Es sind da Räume, die geclaimed werden müssen, die irgendwie genutzt werden müssen. Aber uns steht eine große Reflexion auch noch bevor, um dann in einigen Monaten bessere Antworten liefern zu können.
Wie siehst du das Aufgeben von der letzten Generation, die eben mit ihren Klebeaktionen doch sehr stark provoziert haben? War das eine Protestform, die euch unterstützt hat in eurem Anliegen?
Also was ich vorweg schicken kann, ist, dass ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, alle Angst, alle Dringlichkeit, alle Bereitschaft zu den stärksten Mitteln, die man haben kann. Aus meiner Reflexion heraus, auch wenn wir uns anschauen, wie Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen konkret auch zu- oder abgenommen hat, hat sich abgezeichnet, dass durch die Aktionsform sehr viel Unterstützung auch nachgelassen hat. Und ein Learning daraus ist schon auch, eben an wen ist eine Aktion gerichtet. Ich weiß ganz persönlich, warum ich sozusagen meine Form des Aktivismus mache, aber die Klimabewegung ist eine breite und muss eine breite Bewegung sein. Und es ist sehr essentiell und sehr wichtig, dass eben verschiedene Akteure unterschiedliche Rollen einnehmen. Und genau das hat auch die letzte Generation gemacht. Und es ist genauso wichtig, das ist ja auch hier jetzt gerade in unserem Gespräch ganz großes Thema, immer wieder zu reflektieren. Und das müssen wir jetzt als Fridays for Future machen. Das musste die letzte Generation machen oder hat sie gemacht. Und sind sie irgendwo auch einige Schritte voraus, dass sie sagen, festgestellt haben, okay, wir gehen jetzt in eine Reflexion. Was haben wir erreicht? Was können wir noch erreichen? Mit welchen Formen können wir was erreichen? Das sind sehr, sehr wichtige und mutige Schritte auch.
Also ich glaube, was Sie erreicht haben, Sie haben diejenigen demaskiert, die immer sagen, wir sind für Klimaschutz, aber dann gleichzeitig Menschen, die wirklich Protest üben und aufzeigen, als Klimaterroristen bezeichnen. Das fand ich so entwürdigend von Menschen, und das waren typischerweise Menschen, PolitikerInnen im bürgerlich-konservativen Umfeld. Es war würdelos, finde ich, die sprechen zu hören, dass sie junge Menschen als Terroristen bezeichnen, die nichts anderes wollen, als dass diejenigen Politikerinnen, die gewählt sind und das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, genau das tun, was sie unterschrieben haben. Deswegen, es hat offengelegt, welche Heuchelei im politischen System sich befindet, vor allem im bürgerlichen Lager. So zu tun, als wollte ich Klimaschutz, aber ja nichts dafür tun, und die, die dann aufstehen, die sind dann Terroristen. Entwürdigend, entsetzlich. Aber das hat es aufgezeigt, das ist gut, dass wir gesehen haben, wie diese Heuchelei da ist und dass sie transparent geworden sind. Ob die Proteste die beste war, das weiß ich auch nicht. Am Anfang war ich sehr stark dafür. Am Ende habe ich auch das Gefühl gehabt, es hat eigentlich mehr Widerstand ausgelöst, als es Gutes gebracht hat. Aber das Offenlegen dieser Heuchelei fand ich wirklich gut. Und dafür bin ich denjenigen, die das gemacht haben, sehr dankbar. Jetzt haben wir schon gesagt, dass im Moment jetzt einfach diese Winterschlafphase ist, dass die Traktion, die Klimabewegung hat, im Moment nicht so hoch ist. Wir haben schon über die Formen gesprochen. Findet ihr noch genug Motivation und Leute, die motiviert sind, dann da wieder anzuschieben? Oder ist da ein bisschen die Luft raus?
Naja, darauf gibt es viele Antworten. Natürlich ist immer ein subjektives Wahrnehmen auch und auch eine Frage, die man sich selber stellt. Irgendwo, woher nimmt man seine Motivation? Auf der anderen Seite, wenn wir uns irgendwo Zahlen anschauen, und wir haben für die Fridays for Future Bewegung in Österreich tatsächlich das Glück, dass über die Uni Wien sehr viel Forschung auch schon über die letzten 5 Jahre stattgefunden hat, wo Zahlen aufgenommen wurden, wo die Ergebnisse dann auch bald präsentiert werden. Und da zeichnet sich ab, dass wir nach wie vor sehr viele Neuzugehende haben, sozusagen auf den Protesten. Also Menschen, die noch nie protestiert haben oder noch nie auf einer Fridays for Future Demo waren, viele dazukommen. Das heißt, es ist nach wie vor eine Art des Einstiegs in Aktivismus, in irgendwie politische Partizipation. Und da sind wir, glaube ich, nach wie vor auch ein wichtiger Hoffnungsbringer oder Ort. Auch aktiv sozusagen in der Bewegung, wenn es darum geht, mitzuorganisieren, sehen wir, dass nach wie vor Menschen dazukommen und sagen, sie möchten Verantwortung übernehmen, sie möchten sich da oder dort einbringen. Auf der anderen Seite ist natürlich, je härter irgendwie die Bretter sind, die wir bohren, die Frage, hat man die Energie noch? Und das ist dann wieder eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, da ist es dann immer wichtig, und das machen wir oder haben wir in der Vergangenheit vielleicht auch zu wenig gemacht, die Erfolge, die schon passiert sind, zu feiern und dafür auch mal Raum zu geben. Man muss nicht von einem Kampf direkt in den nächsten überspringen und sich reinstürzen, sondern kann auch mal einen Moment nehmen, das anzuerkennen. Und daher kommt dann auch wieder Motivation, da kommt wieder Energie und Kraft. Und ich glaube, das gilt es auch noch mehr zu etablieren. Und dann sehe ich schon, dass irgendwo eine Hoffnung auch weiterlebt. Sonst würden wir ja auch alle das nicht machen, wenn wir nicht dran glauben würden, dass es noch sehr viel zu retten gibt und zu schaffen gibt. Also es gibt auch ein Weiter.
Siehst du, ich hätte dich jetzt nach deinen Hoffnungen und Visionen für die Klimabewegung gefragt, aber du hast es gerade beantwortet. Insofern kommen wir zum Abschluss des Gesprächs. Und ich habe wieder ein paar Fragen. Was würdest du tun, wenn du einen Tag die gesamte Macht im Parlament hättest, im Nationalrat, und hättest alle Parteien hinter dir und du könntest eine Maßnahme setzen und die würde durchgehen? Was wäre das für eine Maßnahme?
Also wenn es eine Maßnahme ist, dann wäre das das Klimaschutzgesetz. Ich glaube, das ist aufgelegt. Wir haben kein wirksames in Österreich. Das ist fatal und absurd. Und dafür kämpfen wir seit Jahren. Und das würde ich direkt durchbringen. Wenn ich dann noch mehr Möglichkeiten und Zeit hätte, dann würde ich auch ganz konkret jetzt im Hinterkopf mit den Hochwassern, die wir jetzt vor einigen Wochen gesehen haben, auch mit lokalen PolitikerInnen über Renaturierung sprechen wollen, darüber, wie wir uns besser schützen können, die Schritte gehen.
Sehr gut. Renaturierung. Das war was Großes, das die Grünen hinterlassen haben. Wirklich etwas Großes. Also der Frau Gewessler müssen wir auf Ewigkeiten dankbar sein, dass sie da so mutig war und das durchgesetzt hat und durchgestimmt hat in Brüssel. Also davor habe ich großen Respekt und bin sehr froh, weil das wird Österreich wieder besser machen, die Natur in Österreich besser machen. Und du hast am Anfang mal gesagt, es geht um ein gutes Leben für uns alle. Das wird ein besseres Leben für uns alle wieder bringen. Letzte Frage ist immer der Tipp am Freitag. Welchen Tipp am Freitag hättest du für uns? Was würdest du uns raten, mitgeben wollen? Wie können wir die Welt besser machen? Wie kann man etwas gestalten? Was ist dein Tipp an uns alle, die hier zuhören und zuschauen?
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Ich finde, das Stärkste, was wir machen können mit jedem unserem Schritt, mit jeder Handlung, ist uns fragen, wie können wir in diesem Fall MultiplikatorInnen sein? Also jeder Schritt ist doppelt so stark, wenn er 5 weitere Schritte auslöst. Das heißt ganz konkret, wenn es jetzt, weiß nicht, ich habe jetzt gerade die Wahl im Kopf, ist es nicht nur selber wählen gehen, weil das ist ein ganz klarer Schritt, der gemacht wird in der Demokratie, der unsere wichtige Verantwortung auch ist, sondern gleichzeitig mit ein paar Menschen reden, die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind. Und so gilt es fürs Demo-Gehen nicht alleine hingehen, sondern mit nochmal ein paar Freunden reden, mit einer Familie reden, überall gucken, wo wir dann gleich wieder mit unserem Schritt 3 bis 5 weitere Schritte anstoßen können. Da gibt es auch ein schönes Buch dazu. Ich weiß nämlich, es werden auch gerne dann so konkrete Tipps dann auch noch gegeben. Das heißt Hoch die Hände Klimawende. Die Frage nach dem Handabdruck. Also es sind auch, die Schritte sollen nicht nur Fußabdrücke hinterlassen, sondern es geht eben darum, wo kreieren wir einen bleibenden Impact, der auf einer gesellschaftlichen Ebene wirkt und gehen nicht nur auf unseren persönlichen Emissionsausstoß. Also Handabdrücke statt Fußabdrücke.
Dankeschön, Laila. Es hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst, auch die Einblicke zu kriegen von dir, wie du die Klimaschutzbewegung im Moment siehst. Ich fand das einen interessanten Gedanken, vor allem am Schluss, als du gesagt hast, man muss nicht immer von einer Hochintensivphase, also du hast es Kampf genannt, in den nächsten ziehen oder von einer Hochaktivierungsphase in die nächste. Man darf sich auch einmal einen Winterschlaf erlauben, vor allem wenn so viel geschafft worden ist. Und ihr habt viel geschafft, dafür habt ihr meinen immerwährenden Respekt und meinen Dank. Ja, ihr habt da wirklich viel bewegt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst, Laila. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche uns allen auch viel Kraft und Energie, die Pausen einzulegen und dann die Hoffnung und die Energie daraus wieder zu schöpfen, weiterzumachen.
Vielen Dank an euch alle, die ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Es ist immer eine Freude, mit so spannenden Menschen zu diskutieren. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude am Zuhören oder am Zuschauen. Herzlichen Dank, Ulrich Streibel von der Ökostrom AG.